Liebe Geschwister, wollen wir wieder in die Bibel schauen und weitermachen im Buch Daniel. Und zwar wollen wir uns heute mit den ersten Versen aus dem 9. Kapitel des Buchs Daniel beschäftigen. Wer es sind, wer die letzten Male da sein konnte und vielleicht aufgepasst hat, in den Büchern, wo es um die Gesichter geht, um das, was Daniel wirklich zu einem Propheten macht, um die Offenbarungen, um das, was er von Gott gezeigt bekommen hat. Und der Text heute ist so eine kleine Ausnahme, weil es sich um ein Gebet Daniels handelt. Und auf dieses Gebet bekommt er dann eine Antwort. Also das Kapitel 9 ist zweigeteilt in einmal dieses Gebet Daniels und dann gibt Gott eine Antwort darauf. Wir wollen uns heute dieses Gebet Daniels anschauen. Es ist ein Gebet für sein Volk. Für sein Volk, das ja, wie wir wissen, in der Gefangenschaft war. In Babylon war Israel oder das Volk war verteilt. Wir hatten schon mal geschaut am Anfang in die Geschichte. Wir müssen es wieder kurz anschauen oder ich will es kurz wiederholen für die, die keine Chance hatten. Es ist wichtig für manches im Verständnis. Daniel war ein junger Mann, wohl von königlichem Geschlecht irgendwo in Israel gewesen. Er wurde aus Jerusalem verschleppt von König Nebukadnezar. Wir lesen in Daniel 9 im ersten Vers, wann das Gebet war. Und zwar steht da im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Das sagt uns mehrere Dinge. Es war kein babylonischer Herrscher mehr. Die Babylonier waren schon abgelöst. Und es war der erste Herrscher der Meder und Perser, der Darius. Das heißt also, es gab schon diesen Machtwechsel, die Babylonier waren nicht mehr dran. Nebukadnezar und seine Nachfolger hatten die Macht verloren, Babylon war eingenommen worden. Und Daniel hatte, wie wir auch in den Kapiteln vorher gelesen haben, seinen Dienst aber weiter fortgeführt. Er war erst im Dienst der babylonischen Könige, zuerst unter Nebukadnezar. Daniel war einer der ersten Verschleppten aus Jerusalem. Zusammen mit dem Tempelschatz wurde er fast 70 Jahre vor diesem Gebet hier aus Jerusalem verschleppt. Was sagt uns das, wenn das schon fast 70 Jahre her war? Daniel war ein wirklich alter Mann. Der wurde als junger Mann oder als Jugendlicher verschleppt. Wir können also davon ausgehen, dass er mindestens 80, vielleicht 85 Jahre alt war zu der Zeit dieses Textes hier. Jerusalem wurde ja in drei Stufen von Nebukadnezar erobert. Zuerst wurde so eine Elite rausgeholt, das war babylonische Taktik. Junge, gut aussehende, gut gebildete Männer von guter Abstammung wurden geholt, wurden nach Babylon gebracht, die wurden ihre Religion entwurzelt in ihrer Heimat, bekamen eine Top-Elite-Ausbildung und dienten dann an dem Hof. Und diesen Werdegang hatte Daniel. Da gab es verschiedene Themen. Die Babylonier wollten also wohlgesonnene Leute aus diesen Völkern haben, die sie eingenommen haben. Und Daniel war einer dieser mit seinen drei Gefährten. Und dann wurde Jerusalem noch zweimal eingenommen und am Ende bei der dritten Eroberung komplett zu einem Trümmerhaufen gemacht. Der Tempel wurde zerstört. Und als Daniel also schon mehrere Jahre im Dienst von Nebukadnezar war, war Jerusalem zerstört. Jerusalem war nur verbrannte Erde. Die Stadt gab es nicht, den Tempel gab es nicht, es gab keinen Opferdienst. Da, wo Gott auf der Erde seine Wohnung hatte, das lag in Trümmern. Daniel also ein alter Mann und wir lesen jetzt erstmal die ersten drei Verse, da sehen wir, was vor Daniels Gebet kam. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Das ist das, was Daniel getan hat, bevor er ins Gebet gegangen ist. Was hat er gemacht? Da steht da, er hat die Schriften gelesen und hat gelesen von den 70 Jahren, die die Verwüstung sein sollte von Jerusalem. Was er gelesen hat, das können wir heute auch noch lesen. Er hat in den Schriften von Jeremia gelesen. Das heißt, Daniel hat Bibelstudium betrieben. Die Teile, die ihm damals schon vorlagen. Jeremia hat teilweise sogar zeitgleich gelebt. Wir haben schon mal gelesen, er hat einen Brief zum Beispiel geschrieben an die Menschen im Exil in Babylon. Auch ganz interessantes Kapitel in Jeremia 29, wo er sagt, lehnt euch nicht auf, lebt euer Leben dort, so gut es geht. Aber das ist nur als Nebenschauplatz. Er liest also die Schriften Jeremias, und Jeremia hatte einige Jahre, bevor es sogar dazu kam zur Zerstörung Jerusalems, schon davor gewarnt. Jeremia war ein Prophet, wie Daniel auch. Und Daniel liest jetzt, was Jeremia geschrieben hat. Und das ist nicht der einzige Hinweis auf das, was passiert ist mit dem Volk Israel. Es gab mehrere Hinweise. Selbst die Verschleppung, das haben wir auch schon gelesen, von diesen Königssöhnen, von dieser Elite im Nachwuchs war vorhergesagt, dem Hiskia damals. Und all das, was jetzt passiert war mit dem Volk, was mit Jerusalem passiert war, das war bekannt. Das war viele Jahre vorher vorhergesagt worden. Ich möchte kurz mit euch lesen, was Daniel wohl gelesen hat. In Jeremia 25, das wollen wir kurz aufschlagen. Das lässt uns ja besser verstehen, was seine Gedanken waren, als er das gelesen hat. Jeremia schreibt also in Jeremia 25 ab Vers 3. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch, ist das Wort des Herrn an mich ergangen. Und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete. Aber ihr habt nicht gehört. Dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber ihr wolltet nicht hören und neigtet eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Wenn er euch sagen ließ, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, damit ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit wohnen könnt. Und wandelt nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und reizt mich nicht zum Zorn mit dem Werk eurer Hände, so will ich euch nichts Böses tun. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Darum so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum, und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Und ich will unter ihnen aufhören lassen das Jubel- und Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babylon dienen 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr. Auch am Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker geweissagt hat. Soweit erstmal. Was lesen wir hier? Jeremia hatte das Volk, alleine er schreibt davon, er hat 23 Jahre hindurch das Volk gewarnt und hat immer wieder gesagt, kehrt um, dient nicht den fremden Göttern, kehrt von euren bösen Wegen um, erzürnt Gott nicht. Aber anscheinend hat sich ja nichts getan, es ist ja die ganzen 23 Jahre lang nichts passiert. Und wie es so ist, wenn jemand warnt, aber nichts passiert, dann scheinen sie sich ja trotzdem sicher gefühlt zu haben. Der Zustand im Volk Gottes war also schlecht. Sie haben nicht auf Gott gehört. Gott hat immer wieder gewarnt. Gott hat genau gesagt, was passieren wird, aber es wurde ignoriert. Wie das aber so oft bei Gott ist, hat man vielleicht eine Weile lang das Gefühl, es passiert nichts, aber die Dinge, die summieren sich auf. Und irgendwann ist das Maß voll. Das Maß war auch damals irgendwann voll. Und dann sendet Gott, wen sendet er, was steht da? Seinen Knecht Nebukadnezar. Gott sendet seinen Knecht Nebukadnezar. Das heißt also, das ist kein Zufall oder der König Nebukadnezar hat sich überlegt, ach, wen könnte ich noch irgendwie holen. Gott sendet seinen Knecht Nebukadnezar. Ein schlimmer Götzendiener, ein König, der sich selbst feiern lassen hat, der selbst gemeint hat, er wäre eine Art Gott, wird bezeichnet als Knecht Gottes. Und dieser Knecht hat einen ganz klaren Auftrag und der Auftrag ist, verwüste das Land. Nicht nur Israel, sondern auch ein paar umliegende Völker. Verwüste das und mache es 70 Jahre lang zu einem Trümmerhaufen. So steht es hier. Das war Gottes Auftrag an Nebukadnezar. Eine Folge des Verhaltens des Volkes Gottes. Eine Folge von dem, was sie selbst getan haben. Schlimme Dinge stehen da. Es sollte kein Jubel und Freudengeschrei mehr geben. Keine Stimmen mehr von Braut und Bräutigam. Die Mühle sollte nicht mehr klappern, Essen nicht mehr, Hochzeiten nicht mehr. Das Licht der Lampe sollte nicht mehr brennen. Ein Trümmerhaufen. Gottes Land, das heilige Land, ein Trümmerhaufen. Und es steht aber auch genau da, wie lange das sein sollte. 70 Jahre. Stellt sich ja schon da das erste Mal die Frage, ja, was will der Richard uns damit erzählen? Was hat das für uns zu bedeuten? Warum diese Einleitung? Zum einen werden wir gleich merken, dass wir das brauchen, um Daniels Gebet besser zu verstehen. Und dann geht es mir auch darum, dass wir daran ja erkennen, dass das, was Gott sagt, passiert. Vielleicht sieht es im ersten Moment manchmal gar nicht so aus, aber Gott steht zu seinen Worten. Es passiert immer das, was er sagt. Und wir haben ja auch eben gelesen, dass da noch mehr steht. Da stand noch da, was mit Babylon passieren wird. Dass nämlich nach dieser Zeit dasselbe mit Babylon passieren wird. Und wir finden in Jeremia viele Weissagungen über viele Völker, die alle so eingetroffen sind. Es gibt zwei ganze Kapitel, Kapitel 50 und 51, wo es nur darum geht, was Babylon, wie Babylons Strafe einmal aussehen wird. Es geht so weit, dass über Babylon zum Beispiel dasteht, dass das mal nur noch die Wohnung von Schakalen und Straußen sein wird, dass dann irgendwann nie wieder ein Mensch wohnen wird. Und wisst ihr, wie Babylon heute aussieht? Genau so. Babylon gibt es nicht mehr. Babylon ist weg. Auch das ist nicht gleich passiert. Das ist eine Weile so gewesen, dass zum Beispiel die Meder und Perser die Stadt kampflos eingenommen hatten, aber schon zur Zeit der römischen Kaiser gab es Babylon einfach nicht mehr. Das war mal die mit Abstand größte Stadt der Welt. Keiner hätte sich vorstellen können, dass die irgendwie, dass denen irgendwas passieren könnte. Wir hatten gelesen, dass der Belsazar ein Festmahl gefeiert hat, eine Riesenorgie, obwohl die Stadt belagert war, weil er gemeint hat, sie wäre uneinnehmbar. Und Babylon gibt es heute nicht mehr. Und die Bibel hat es vorausgesagt, viele hundert Jahre vorher. Heute, habe ich nachgelesen, ist da irgendwo das Nächste, was es da gibt, ist irgendein kleiner Militärflughafen. Es hat seit tausenden Jahren niemand mehr da gesiedelt, wo einmal Babylon war. Die Bibel hat recht und das, was die Bibel vorhersagt, das tritt ein. Und das können wir glauben, das sollten wir glauben. Gehen wir zurück zu Daniel. Daniel hat also diesen Text gelesen und hatte diese Zeit im Kopf, hat diese Zeit bewegt, diese 70 Jahre und wusste jetzt, es ist bald soweit. Er konnte ja selber zurückverfolgen, wie viele Jahre jetzt Jerusalem schon zerstört war. Und dieser etwa 85-jährige Mann liest es und was macht er? Er betet, er fastet, er fleht, er kleidet sich in Sacktuch und in Asche und beschäftigt diese Worte und betet. Und ich habe das schon mal gesagt, wisst ihr, der Mann war im Dienst des Königs. Weil meine Lieblingsausrede auch ist, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zu beten, ich habe keine Zeit, Bibel zu lesen. Ich glaube, sein Tagesablauf war noch viel schlimmer als meiner. Der hatte den ganzen Tag Staatsdienste zu leisten und wir haben schon mal gelesen, was er gepflegt hat zu tun. In Daniel 6 hatten wir gelesen, es muss zu dieser Zeit auch gewesen sein, Daniel in der Löwengrube, dass er dreimal am Tag auf die Knie gegangen ist, sein Fenster oben aufgemacht hat und Richtung Jerusalem gedankt hat und gebetet hat. Daniel 6, Vers 11. Und das im höchsten Alter noch, hat er sich hingekniet und sich dreimal am Tag Richtung Jerusalem, Richtung Gott ausgerichtet. Und da habe ich mich schon das erste Mal gefragt, ja, was ist es mir denn wert, Gott zu suchen? Denn wir lesen, sein Ziel war, das Angesicht Gottes zu suchen, in Vers 3, ihn zu suchen. Jetzt hat er diesen Text gelesen und ich möchte jetzt mit euch das Gebet lesen, das ich auch in zwei Teile einteilen möchte. Das Gebet besteht einmal aus einer Bestandsaufnahme, wie sieht's aus? Und am Ende bittet Daniel noch etwas. Ich lese jetzt das Gebet, Daniel 9, Abvers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Soweit das Gebet. Wir lesen ja da einige Sachen sehr oft. Und beim ersten Mal lesen habe ich gedacht, nochmal, wir haben gesündigt, nochmal, wir haben Unrecht getan. Wie oft denn noch? Ich habe es verstanden. Aber wir lesen in dem ganzen Text nicht eine Beschwerde über irgendwas. Habt ihr das gemerkt? Ein verschlepptes Volk, ein unterdrücktes Volk, ein Volk, was keine Hauptstadt mehr hat. Und Daniel bringt nicht eine einzige Anklage, nicht eine Beschwerde, nicht einen Wunsch, der ihn jetzt irgendwo behandelt hat, sondern es ist eigentlich gar nichts davon der Fall. 70 Jahre Verschleppung, ein Tempel, der kaputt ist und trotzdem keine Verbitterung zu hören. Trotzdem keine bösen Worte Gott gegenüber, keine Anklagen. Daniel hat einen klaren Blick und auch durch die Bibel, durch sein Bibelstudium einen klaren Blick davon bekommen, warum alles so ist, wie es ist. Daniel ist klar, woher das Elend kommt, woher die Zerstreuung kommt, woher die Unterdrückung kommt, woher der schlechte Zustand im Volk Gottes kommt. An Gott liegt's nicht. Daniel hat ganz klar erkannt, dass Gott immer zu dem steht, was er sagt, dass er zu seinem Bund steht und dass er sich auch nicht ändert, dass er auch alle seine Zusagen einhält. Aber Daniel weiß auch, dass Gottes Bund nicht einseitig war. Gott hat nicht gesagt, ihr seid mein Volk und ich sage euch alles zu und fertig. Nein, wenn wir zurückschauen, damals an Berg Sinai, wo es darum ging, da hat das Volk gesagt, ja, du sollst unser Gott sein und wir wollen dir dienen. Und deshalb bekennt Daniel die Sünden seines Volkes und auch seine eigenen. Er sagt immer wir, und wenn wir kurz Vers 20 lesen, da ist nochmal zusammengefasst, was er macht. Während ich noch redete und betete um meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn meinen Gott brachte und so weiter. Also er bekennt seine Sünde und die Sünde seines Volkes. Er sagt wir, und es ist ein Stück weit erstaunlich. In den Kapiteln, die wir vorher gelesen haben, da haben wir ja gesehen, was er für ein Leben gelebt hat. Und das war vorbildlich, ja. Wir lesen von so vielen Situationen, wo er wirklich vorbildlich gehandelt hat. Von Anfang an, am Anfang schon hat er versucht, nicht alles mitzuessen, was da ist. Er hat nicht alles mitgemacht und sein Leben war davon gekennzeichnet, sich auf Gott auszurichten. Und trotzdem redet er hier kein bisschen um den heißen Brei. Er sagt nicht, ja, du siehst ja, dass ich mich bemühe und dass es auch andere gibt, die sich total anstrengen, dir nachzufolgen. Und ist das nicht ein Grund dafür, dass es jetzt mal langsam Schluss sein könnte mit der Verfolgung? Nichts davon. Es wird nichts relativiert, nichts schön geredet, nichts klein geredet. Und Daniel identifiziert sich komplett mit seinem Volk. Der Zustand, in dem sein Volk ist, den schiebt er nicht auf Einzelne und sucht sich vielleicht ein paar raus, wo er sagt, ja, guck dir den an, der ist besonders schlimm. Und guck dir den an und guck dir an, was die machen. Sondern er zählt sich dazu. Es gibt nur ein Volk Gottes in seinen Augen. Der Daniel war ja wirklich im Zentrum der Macht. Er war nachher zweiter Mann nach dem König. Der hatte Wohlstand, der hatte sein eigenes Haus, dem ging es gut. Wir hatten ja schon mal angeschaut, dass das System Babylon eigentlich hauptsächlich darin besteht, dass man, wenn man sich so ein bisschen anpasst und mitschwimmt, dass es einem dann richtig gut gehen kann. Wenn man nicht immer so sagt, was man vielleicht eigentlich denkt, sondern wenn man mitmacht, konnte es einem in Babylon richtig gut gehen. Und das ist vielen passiert. Babylon hat so eher versucht, Menschen mit reinzubringen und zu einer großen Masse zu machen. Ja, du kriegst jetzt einen anderen Namen, der hat halt mit deinem Gott nichts mehr zu tun, du gehst mit in unsere Tempel und dann kann es dir gut gehen. Und obwohl Daniel ja den Platz ausgefüllt hat, den er von Gott bekommen hat, war er mit dem Herz woanders. Das ist das, was ja auch das Neue Testament oft sagt, was Christen sind. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo eine einsame Ecke im Wald ziehen müssen, um bloß nichts mit der Welt zu tun zu haben. Auch das hat Daniel nicht gemacht. Daniel hat seinen Platz sehr wohl ausgefüllt. Einen gefährlichen Platz mit vielen Anfechtungen. Aber er hat gewusst, wo er hingehört und was sein Volk ist. Nicht Babylon. Nicht die Babylonier, auch nicht die Meder und Perser, sondern es hat ihn beschäftigt, was sein Volk macht. Wisst ihr, der Daniel hätte doch allen Grund gehabt zu sagen, ja, schau dir die alle an, was die machen. Wenn die sich alle so anstrengen würden wie ich, wenn alle versuchen würden, ein Leben mit dir zu leben, dann wäre es nicht so schlimm. Das wäre so wie das Gebet vom Pharisäer im Neuen Testament. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie diese anderen Sünder. Aber das betet Daniel nicht, absolut nicht. Er zählt sich mit dazu. Wisst ihr, ich habe etwas Interessantes gelesen. Zu der Zeit gab es in Israel ein Sprichwort, das findet man an ein paar Stellen, also zur Zeit Daniels, zur Zeit dieser Verschleppung, da gab es ein Sprichwort in Jerusalem, von dem wir in der Bibel an mehreren Stellen lesen. Ich will es lesen in Hesekiel 18, Vers 2. Weil der Gedanke sehr weit verbreitet war, dass es ja überhaupt nicht fair ist. Ja? Unsere Väter haben gesündigt, die haben nicht auf Gott gehört und wir müssen jetzt in Babylon darunter leiden. Was fällt dir ein, Gott? Das ist nicht fair. Und in Hesekiel 18 steht es, 18 Vers 2, was gebraucht ihr für ein Sprichwort in Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Und Gott, wenn man da danach weiterliest, sagt Gott ganz klar, wie fehl am Platz das ist, dass Gott nicht so ist, dass er die andere für Sünden bestraft, die andere getan haben. Aber das war das, was so im Volk Gottes damals die allgemeine Wahrnehmung war. Das war ein weit verbreitetes Sprichwort. Lesen wir ein paar Mal. Unsere Väter haben die sauren Trauben gegessen und wir haben jetzt die stumpfen Zähne davon. Toll. Also so eine Art Opferrolle, wo man sagt, ja, was können wir dafür, wenn unsere Väter gesündigt haben? Wir hätten bestimmt drauf gehört, wenn du zu uns gesprochen hättest. Warum sollen wir ausbaden, was andere uns eingebrockt haben? Und das ist sicherlich eine Sache, die im Volk Gottes damals schlecht war, aber die immer eine gefährliche Sache ist. Weil das ist schon ein Gedanke, der auch, wie ich bei mir festgestellt, der ist nicht so fern, dass man sagt, ja toll, andere machen was und ich soll das ausbaden. Unsere Situation ist nur so, weil unsere Vorfahren das so und so gemacht haben. Und es ist einfach ein großer Fehler, so zu denken im Volk Gottes und zu sagen, ja, weil andere Mist bauen, muss ich das ausbaden. Weil Gott jeden Menschen persönlich anschaut. Und die Situation im Volk Gottes ist eine Situation, die immer alle angeht. Da sollte man sich nicht zurücklehnen und sich selbst auch nur ein kleines bisschen besser fühlen, weil es andere gibt, die vielleicht mehr Dreck am Stecken haben. Und es ist im Volk Gottes eine große Gefahr, dass man sich erhebt, dass man sich besser fühlt als andere, dass man sagt, schau dir die an, was die alles Schlechtes machen. Und es ist im Volk Gottes ein Problem und es ist aber auch allgemein ein großes Problem, dass Menschen, die nicht Gott nachfolgen, sich besser fühlen, weil sie ja Menschen kennen, die noch viel schlechter sind. Und das macht mich besser. Das funktioniert aber weder im Volk Gottes so, noch generell. Also Daniel, hat man das Gefühl, der hätte doch Grund gehabt, das richtig raushängen zu lassen. Der hatte sein Leben riskiert, um nachzufolgen. Der ist vor den König gegangen, hat ihm zum Beispiel Nebukadnezar vorhergesagt, dass er bald wahnsinnig werden wird und dass er sich so sehr erhöht hat und dass Gott ihn demütigen wird. Das heißt also, der hat alles gegeben und trotzdem zählt er sich dazu, weil der Zustand Gottes eben nicht nur an manchen einzelnen Schafen liegt, sondern weil es immer ein kollektives Versagen ist, weil alle sündigen, weil keiner ohne Schuld ist. Und in Vers 7 und Vers 8 haben wir gelesen, wie sehr Daniel diese Schuld trifft. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, weil wir untreu gewesen sind. Und das ist auch ein Punkt, wo ich innehalten musste, wo ich nachgedacht habe, wie ist es denn bei mir? Hatte ich das überhaupt schon mal? Wann werde ich denn rot? Wann schäme ich mich denn sehr für Dinge? Und was ich bei mir Erschreckendes festgestellt habe, ist eigentlich, dass mir das eher so geht, wenn Menschen was mitkriegen, was ich gemacht habe. Dann schäme ich mich schon mal richtig sehr und werde vielleicht mal rot. Aber das ist ja schlimm, wenn die Menschenfurcht größer ist als die Gottesfurcht. Wann ging es dir denn das letzte Mal so, dass du vor Scham rot geworden bist, weil du Gott untreu warst? Also ich muss sagen, bei mir ist es falsch rum. Ich habe oft viel mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Dabei ist es viel schlimmer, Gott untreu zu sein, als Menschen zu enttäuschen oder als Menschen etwas Schlechtes zu tun. Der Daniel kann das sagen, dass es ihm die Schamröte ins Gesicht treibt, wenn er daran denkt, was sein Volk, was wir, sagt er immer wieder, getan haben. Wie weit bin ich oft davon entfernt? Aber Daniel ist ein Vorbild darin, wie es richtig ist. Es ist viel schlimmer, sich vor Gott zu schämen und vor den Menschen stark zu sein oder vor den Menschen fest zu dem zu stehen, was man macht. Das ist die richtige Sache. Ich habe es eben gesagt, Daniel hatte keine Scheu davor, sich vor Könige zu stellen, die nur einmal mit dem Finger schnipsen müssen. Und der Nebukadnezar, von dem war der Lieblingsspruch, ich mache dein Haus zu einem Misthaufen. Das hat er oft zu seinen politischen Gegnern gesagt. Und Daniel geht zu diesem Nebukadnezar und sagt dem Dinge, da hätte man sich vielleicht geschämt. Das hat Daniel aber gemacht. Er hat sich nicht dafür geschämt, Gottes Willen zu tun. Er hat sich nicht dafür geschämt, Gottes Willen weiterzusagen, von Gott zu erzählen. Aber in seiner stillen Kammer hat er sich vor Gott geschämt, weil er untreu war und weil er nicht das getan hat, was Gott wollte. Was sind unsere Gedanken, wenn wir an den Zustand des Volkes Gottes denken? Wenn wir sehen, wie die Christen leben oder wie das Volk Gottes auf der Erde ist? Es ist sehr leicht, vielleicht zu denken, dass man besser ist, dass man sich selber erhöht, dass man anderen die Schuld an einem schlechten Zustand gibt, dass man sagt, das ist klar, guck dir an, was die machen und was die machen. Und dass man sich selber dadurch ein Stück besser fühlt einfach. Das wäre Daniel nicht passiert, das kann ich euch sagen. Die Schuld am Zustand oder an einem schlechten Zustand des Volkes Gottes liegt an allen Gläubigen, liegt am gesamten Volk Gottes. Daniel weiß aber auch, dass wenn es nur an uns liegen würde, wie der Zustand ist, dass wir dann überhaupt keine Chance hätten, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle fallen. Und deshalb ist es gut auch zu lesen, was er auch weiß, Vers 9. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Das ist der Unterschied, und wir haben das heute schon ein paar Mal gehört, allein deine Gnade genügt, und auch, was der Daniel in der ersten Stunde vorgelesen hat. Bei Gott ist die Gnade, bei Gott ist die Barmherzigkeit. Und das hat Daniel auch erkannt, auch das erkennt er aus der Schrift. Der kannte auch die Geschichte seines Volkes, diese ständige Auf und Ab, diese ständige Kette von Zeit von Ruhe und Frieden, dann wieder Abfallen, Zucht Gottes, und dann Umkehr, immer, das war immer wieder dieser Kreislauf, immer wieder. Wir Menschen sind einfach so. Und wir sind absolut darauf angewiesen, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Nach wie vor und immer wieder sind die Menschen untreu und Gott ist treu. Was ist aber wichtig daran? Was ist an dieser Herzenshaltung gut? Und warum ist so ein Text so wichtig? Ich finde die Gebete, die wir in der Bibel lesen, ganz, ganz wichtig, gerade von diesen Glaubensmännern, weil es eigentlich keine bessere Anleitung dafür gibt, wie gutes und richtiges Gebet aussieht. Dieses Gebet ist so weit weg von dem, was ich oft bete, weil da geht es um mich, da geht es um meine Probleme, da geht es, wie macht, dass es mir besser geht, schenk mir dies, schenk mir jenes. Aber Daniel denkt ganz andere Sachen. Ja, bis jetzt war nur, wir sind schuld, wir haben gesündigt, wir haben versagt und du bist im Recht. Dieser riesige Unterschied zwischen Gott und Mensch wird darin deutlich. Daniel beschäftigt Probleme aus Gottes Sicht oder Daniel versucht, Gottes Sicht auf die Welt zu haben und nicht seine eigene. Wir brauchen mehr von dieser Demut, von diesem Wegschauen von uns und Hinschauen auf Gott. Das gilt heute noch genauso wie damals, wenn wir zum Beispiel an 1. Petrus 5 denken, wo wir lesen, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Und Hochmut geht ganz schnell los. Schon wenn ich mich besser fühle als andere, bin ich hochmütig. Wenn also manchmal so Gedanken in uns aufkommen, dass wir denken, eigentlich bin ich ganz gut unterwegs. Ich meine, mir fallen sofort 5, 6, 7 ein. Schau dir die an. Dann ist schon Alarmstufe rot. Vergleich dich nicht mit anderen. Es gibt nur ein Volk Gottes. Und wie viel Unfriede, wie viel Unruhe ist im Volk Gottes, eben weil wir Menschen so denken, weil wir der Meinung sind, Das, was ich aus der Bibel gelesen habe, ist die einzige Wahrheit und alle anderen sind ja viel schlechter unterwegs. Wenn die anderen alle nur so viel verstehen würden wie ich, wie toll könnte es im Volk Gottes aussehen? Nein. Daniel geht ja sogar noch weiter. Er sagt, wir haben gesündigt und ich weiß gar nicht, wie oft es im Text steht. 6, 7, 8 Mal, ich weiß es nicht. Und Vers 13 kommt ja fast noch schlimmer, weil er da sagt, wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen. Also das war so, selbst als es jetzt schon eingetroffen ist, das Gericht Gottes, selbst als wir jetzt erleben mussten, dass das ganze Unheil über das Volk Gottes kommt, selbst dann sind wir nicht umgekehrt und selbst dann haben wir nicht versucht, dich zu besänftigen. Was sagt er? Darum hat auch der Herr darüber gewacht, dieses Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr ist gerecht, denn Gott ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Das ist noch ein Schritt weiter. Ja, Daniel sagt, das war gerecht von dir, das war richtig, was du getan hast. Wir haben nicht auf dich gehört und deshalb war das richtig, deshalb war das gerecht, dass wir verfolgt wurden, dass wir umgebracht wurden, dass wir verschleppt wurden, dass es unsere Stadt nicht mehr gibt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das auch noch sagen würde in so einer Situation. Würdest du auch noch sagen, ja, du bist ein gerechter Gott, wenn wir aus unserem Land hier vertrieben werden würden? Wenn unsere Gemeinde zerstört werden würde? Wenn die Christen verfolgt werden, sagen wir dann auch noch, Gott ist gerecht? Wir sollten uns fragen, wie der Zustand im Volk Gottes heute ist und was unser Anteil daran ist und wie wir damit umgehen sollten. Ich möchte noch mit uns lesen den letzten Abschnitt, wo Daniel Gott um Barmherzigkeit bittet, wo Daniel Gott bittet, dass es zu dieser, ja, dass das eintritt, was er von den 70 Jahren gelesen hatte. Ich lese nochmal die Verse 15 bis 19. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um aller deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Auch bei den Bitten sehen wir wieder, was Daniels Gedanken sind. Für was bittet er? Für meine Stadt und sagt er für meine Stadt und für mein Volk, oder? Nein. Daniels Bitten gehen um das, was Gottes Willen ist. Er sagt, deine Stadt, dein heiliger Berg, dein Volk und dein Heiligtum. Daniels Herz bewegt die Anliegen Gottes. Und damit wird es auch wieder praktisch, das Gebet. Denn wenn wir versuchen, in unserem Gebet die Welt aus Gottes Augen zu sehen, dann ändert sich in vielen Dingen der Fokus. Beten wir auch für seine Gemeinde und für sein Volk, für sein Haus, für seinen Namen, oder beten wir doch oft in unserem Namen? Die Gemeinde und das Volk Gottes ist seine Gemeinde und sein Volk. Das gehört keinem von uns. Die Bitten machen viel mehr Sinn, wenn wir aber verstehen, wie das Daniel verstanden hat, dass der Zustand im Volk Gottes an uns liegt, an uns selbst, an dem, wie wir leben und an dem, was wir tun. Denn wenn Gott es ist, der das Volk damals verstreut hat, dann war es ja auch Gott, der es wieder zusammenführen kann. Daniel kannte ja die Geschichte seines Volkes und auch die Zusammenhänge. Und er wusste, dass das Volk immer wieder zerschlagen wurde, besiegt wurde, umkehrte und dann aber auch wieder gesammelt wurde. Gott ist barmherzig und Gott lässt sich bitten. Und wenn wir Gott suchen, dann lässt er sich finden. Es gibt alle diese Vorhersagen, die gelten. Und Daniel hatte noch etwas ganz Tiefgreifendes verstanden, was wir auch immer wieder bewegen, besonders wenn wir morgens für Brot und Kelch danken. Was für Gründe bringt denn Daniel, warum Gott überhaupt barmherzig sein sollte in diesem Text? Was sind die Gründe dafür? Zwei Verse dazu, Vers 16. O Herr, lass doch um deiner großen Barmherzigkeit willen deinen Zorn abwenden. Und in Vers 18 wieder, um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und Herr, achte darauf und handle, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Es gibt für Gott keinen Grund dafür, barmherzig zu sein und gnädig zu sein, außer dass er ist, wer er ist, außer sich selbst. Es ist nicht, weil wir besonders toll sind oder weil wir uns besonders Mühe geben, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Nein, Gott ist barmherzig und gnädig, weil es sein Wesen ist. Und auch wir heute als die Menschen, die ihm nachfolgen, wir tragen seinen Namen. Die Gemeinde trägt seinen Namen, sein Volk trägt seinen Namen. Und es ist seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit, die uns errettet. Und heute wie damals ist es so, dass das echte Umkehr nur dann geben kann, wenn man demütig wird, wenn man erkennt, wer man selbst ist und wer Gott ist. Und mir ist absolut klar, dass die Botschaft heute wie damals genauso unpopulär ist. Es war damals genau so, dass die Propheten, die kamen, die von Sünde reden mussten, die die Dinge beim Namen genannt haben, dass man die nicht gerne gehört hat. Man hört doch viel lieber Dinge, Lehre neue und hat neue Erkenntnisse und kommt viel weiter, erfährt viel mehr. Das erhebt einen ja irgendwie auch ein bisschen, wenn man mehr verstanden hat und mehr weiß. Aber sich 7 oder 8 Mal in einem Text zu hören, wir haben gesündigt und wir sind untreu gewesen, das zieht ja richtig runter. Aber das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft, wie man Gott nahe kommen kann. Wenn man demütig wird, wenn man erkennt, dass es tatsächlich so ist, dass man selbst der Versager ist und Gott trotzdem barmherzig und gnädig ist. Und das macht diese Barmherzigkeit und diese Gnade noch viel größer. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, was wir tun können, wenn wir einen schlechten Zustand im Volk Gottes erkennen, wie das Daniel gemacht hat. Denn das ist auch was, was uns im Neuen Testament vorhergesagt wird, dass in der letzten Zeit es auch in der Gemeinde schlechte Zeiten geben wird, wo ein schlechter Zustand ist. Wenn wir uns nach Daniel richten, dann können wir Gottes Angesicht suchen. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir erfahren, was Gottes Pläne sind, wenn wir wissen, was Gott möchte, wenn wir einen Eindruck von seiner Größe, von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit bekommen. Wenn wir das tun, werden wir aber auch erkennen, das ist der zweite Punkt, dass es an unserer Schuld liegt und an unserem Versagen, wie der Zustand im Volk Gottes ist. Und dass auch alle Zerstreuung, die es da gibt, an uns Menschen liegt und an uns Gläubigen. Wir müssen als drittes auch anerkennen, dass Gottes Wege und sein Handeln gerecht sind. Gott ist nie ungerecht. Er macht keine Fehler. Das Gute ist aber viertens, dass wir uns auf seine Gerechtigkeit und auf seine Barmherzigkeit verlassen dürfen und uns auch darauf berufen können, was er an Verheißungen gegeben hat, wie er mit Menschen umgeht, die fallen, aber die ihn suchen und die zu ihm kommen. Amen.